Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Johanna Besner ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Johanna hat bis 2022 Arbeits- und Organisationspsychologie im Master an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Gesundheitspsychologin bei der Beratungsfirma für psychische Gesundheit Prevention in Hamburg. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Johanna.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Du bist auch die Erste aus deinem Studiengang, die ich heute hier habe. Aber als Erstes möchte ich natürlich mit dir mal über deinen Job sprechen. Du arbeitest ja bei Prevention. Ich habe gerade schon gesagt, dass ihr in der Gesundheitsförderung unterwegs seid. Willst du uns für uns Laien einmal beschreiben, was macht deine Firma genau und was bietet die so an?
Ja, sehr gerne. Also die Prevention entwickelt Angebote sowohl für Privatpersonen als auch für Mitarbeitende, also Unternehmen, um ihre psychische Gesundheit zu verbessern. Und das ist vor allem in den Bereichen Prävention, Intervention und Rehabilitation. Und mal so als Beispiel, in der Prävention haben wir das Projekt, das nennt sich Coach for Care. Und da versuchen wir, die betriebliche Gesundheitsförderung in der Pflege voranzutreiben. Also wir durchlaufen den Prozess des betrieblichen Gesundheitsmanagements, hauptsächlich eben in Pflegeeinrichtungen wie Altenheimen. Und das Ganze startet zum Beispiel mit einer Gefährdungsanalyse, um erstmal zu gucken, was sind die Bedarfe der Mitarbeitenden, welche Herausforderungen haben die so in ihrem Arbeitsalltag. Und anhand dessen planen wir dann Maßnahmen, wie zum Beispiel Fortbildungen. Und die werden dann auch von uns umgesetzt, also zum Beispiel Stressmanagement, Teamentwicklung, gesunder Führung, Kommunikation, aber auch sowas wie Gewaltprävention oder aktivierende Pflege. Und zum Schluss, beziehungsweise eben auch kontinuierlich, wird das Ganze evaluiert und es gibt Feedbacks und Steuerungskreise, um das Ganze zu betreuen. Also das ist so unser Steckenpferd in der Prävention.
Okay, das klingt spannend. Ich hatte gesehen, du bist ja auch für Coach for Care auf jeden Fall zuständig. Du hattest gerade gemeint, ihr habt dann verschiedene Workshops zum Beispiel, die man da auch machen kann. Mich würde mal interessieren, wie ist das eigentlich? Heißt das dann, ein Unternehmen kommt auf euch zu und sagt, wir würden gerne mit euch kooperieren und sagt dann, die und die Workshops wären interessant. Also wie kann ich mir das vorstellen von ein Unternehmen hat Interesse zu, im Endeffekt, ihr macht dann wirklich das Projekt mit ihnen?
Also sowohl als auch, dass Pflegeeinrichtungen sind es eher eben vor allem in dem Fall auf uns zukommen, wenn die von uns hören, auch von anderen Pflegeeinrichtungen zum Beispiel hören oder eben durch unseren Vertrieb von uns angesprochen werden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade ein Netzwerktreffen am Start, um da neue Einrichtungen zu akquirieren. Natürlich gibt es dann eben erstmal Informationen, wie das Ganze ablaufen würde, was die sich darunter vorstellen, was die brauchen. Und das Ganze wird dann eben über die Krankenkassen finanziert. Das ist der Pflege-Euro sozusagen, der sich für die Prävention in Pflegeeinrichtungen einsetzt. Und die Krankenkassen finanzieren das dann eben. Da machen wir zusammen mit den Pflegeeinrichtungen einen Förderantrag. Und wenn das dann bewilligt ist, dann startet das Ganze eben mit dieser Gefährdungsanalyse, um erstmal zu gucken, was genau braucht jetzt die Einrichtung. Und das kann sowohl eben eine schriftliche, psychische Gefährdungsanalyse sein, in denen dann die Mitarbeitenden angeben, was sie belastet, wie sehr sie das belastet. Oder eben auch mündlich in Analyserunden, wo wir dann mit den Mitarbeitenden zusammensitzen und in unterschiedlichen Bereichen durchgehen, abfragen, diskutieren, was ihnen alles so auf dem Herzen liegt und anhand dessen dann die Fortbildungen ableiten.
Okay, das klingt einfach super spannend und ist ja auch total wichtig. Also gerade, wenn du in diesem Bereich eben arbeitest und unterwegs bist, hast du ja jeden Tag mit sehr, sehr viel auch Belastungen zu tun, die du ja irgendwie auch selber für dich irgendwie bearbeiten musst.
Auf jeden Fall.
Daher finde ich das total super, dass es dieses Angebot gibt. Und hast du, jetzt haben wir ja auch Corona gehabt oder haben es irgendwie noch. Wie war das eigentlich in der Zeit? Hast du da irgendwie gemerkt, dass das irgendwie mehr geworden ist, dass das Angebot mehr genutzt oder gesucht wurde? Hat sich da was verändert in der Zeit?
Also die Prevention gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Die ist quasi kurz vor Corona oder zu Beginn von Corona auch so entstanden mit dem Projekt Coach for Care, weil da natürlich dieses Thema auch in aller Munde war. Und ich selbst bin ja jetzt auch erst seit ein paar Monaten bei der Prevention. Deswegen kann ich das jetzt persönlich schlecht einschätzen, aber wir sind auf jeden Fall ziemlich am Wachsen. Also so ein Angebot wie unseres auf dieser psychischen Ebene gibt es noch nicht so oder ist noch nicht so weit verbreitet. Und das ja, heißen viele Pflegeeinrichtungen eben sehr willkommen nach vielen Jahren von ähnlichen Fortbildungen, jetzt mal auf so einer psychischen Ebene die Personen begleiten zu können. Gerade weil es ja so ein psychisch sehr belastender Arbeitsalltag ist in den Einrichtungen. Und ja, da merkt man auf jeden Fall jetzt auch, dass die Nachfrage wächst und somit eben auch unser Unternehmen.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich muss sagen, ich habe mich erst gestern mit einer Freundin unterhalten, die eben auch im sozialen Bereich arbeitet, wo es dann eben auch um die eigene Belastung ging, die man da eben auch mit sich ja trägt und dann bearbeiten darf. Daher ist das echt ein tolles Angebot, das ihr da habt. Und du selber, du bist jetzt auch für Coach for Care eben auch zuständig als Gesundheitspsychologin. Wie kann ich mir denn deine Aufgaben und so deinen Arbeitsalltag konkret vorstellen?
Also als Coach begleite ich an sich den ganzen Prozess, je nach Einrichtung, je nachdem, wer von meinen Kolleginnen dann eben auch für eine Einrichtung zuständig ist oder dann mehr vor Ort ist. Das heißt, wir haben diese Steuerungskreise zu Beginn, in der Mitte und am Ende, wo wir gerade mit den Leitungskräften oder den Zuständigen eben für dieses Projekt sprechen und reflektieren, wie läuft es derzeit, was ist noch zu tun, müssen wir Anpassungen vornehmen. Und ansonsten bin ich ungefähr 2, 3, manchmal auch 4-mal in der Woche in einer Einrichtung und gebe eine Fortbildung. Das ist dann meistens 2 Stunden lang, eben zu den diversen Themen, die ich vorher schon genannt hatte. Also sowas wie Stressmanagement ist da hoch im Kurs, Teamentwicklungen, die dann eben auch aufeinander aufbauen und mehrere von diesen 2-stündigen Modulen sozusagen beinhalten. Und dafür wird dann natürlich immer ein bisschen was vor- und nachbereitet. Also viele von den Fortbildungen haben natürlich so einen Standardablauf, aber man weiß oft nicht so genau, wer letztendlich da vor einem sitzt und auch wie viele Teilnehmende. Und es ist eben auch sehr unterschiedlich, was für Hintergründe die haben. Auch die Sprache allein ist manchmal eine Herausforderung im Deutschen. Das heißt, man muss auch sehr flexibel dann mal die Fortbildung so ein bisschen anpassen oder ja, die Übungen eventuell auch anpassen. Und sowas wie eine Teamentwicklung wird dann ja auch von Mal zu Mal eben ganz individuell an das Team angepasst. Das heißt, das ist mal mehr und mal weniger Vorbereitung und danach eben auch die Nachbereitung. Weil am Ende von so einem Projekt gibt es immer einen Projektbericht, in dem wir eben auch die Feedback sammeln, was genau stattgefunden hat für Maßnahmen, wie die gelaufen sind, wie das bei den Teilnehmern ankam, was wir da für Beobachtungen gemacht haben und die Beobachtungen dann eben zum einen in dem Bericht thematisieren, aber dann eben auch wieder in den Steuerungskreisen, um zum Beispiel Heimleitungen Dinge rückspiegeln zu können, die sie in ihren Einrichtungen noch verbessern könnten.
Okay, das ist natürlich super, wenn du dann nochmal so einen Kreislauf hast, wie du gerade meintest, so als Feedback eben auch, um dann eben nachhaltig dann auch das in dem Unternehmen oder in der Einrichtung eben auch mit zu etablieren.
Genau.
Und was mich interessieren würde, du hast gerade auch angesprochen, unter anderem, dass ihr dort auch Übungen macht. Gibt es sowas wie deine Lieblingsübung oder die am besten für dich so funktioniert oder dergleichen, von der du erzählen könntest? Wahrscheinlich hast du ja ganz viele verschiedene, aber da wäre ich mal gespannt.
Also so über die Zeit habe ich versucht, mir ein bisschen Auflockerungsübungen auch anzueignen. Also ich bin generell ein Fan von Methoden, sei es jetzt simple Methoden, indem man einfach nur in den Kleingruppen dann in den Austausch geht und irgendwie ein Arbeitsblatt gemeinsam ausfüllt oder eben so kleinere Auflockerungsübungen, um gerade wenn die Teilnehmenden dann schon eine Frühschicht hinter sich haben und man merkt, okay, es wird ein bisschen träge, die werden vielleicht ein bisschen müder, man sie dann wieder zum Aufstehen animiert und irgendwie da gibt es so eine nette Übung. 3 Veränderungen, die gucken sich von oben bis unten, also stellen sich zu zweit gegenüber, gucken sich von oben bis unten an, drehen sich einmal um und versuchen 3 Dinge an sich zu verändern und dann drehen sie sich wieder zurück und sollen versuchen, die 3 Veränderungen sozusagen zu erkennen. Also das ist sowas, was man sozusagen in jeder Fortbildung mal hier und da integrieren kann. Und ansonsten kommt es eben ganz thematisch darauf an, aber wir setzen eben sehr viel auf Austausch. Also wir geben natürlich Impulse mit und hier und da auch theoretischen Hintergrund, jetzt aus der psychologischen Literatur zum Beispiel, aber es soll schon sehr zielgruppengerecht das Ganze natürlich sein. Und das Wesentliche oder der meiste Mehrwert entsteht eigentlich meistens durch den Austausch, dass sie einfach mal 2 Stunden Zeit haben, sich über Dinge auszutauschen, Belastungen, Erfahrungen, die sonst so im Arbeitsalltag untergehen und davon dann sich meistens viel von mitnehmen können.
Das ist ja auch mal was anderes, wenn quasi die Personen dann im Mittelpunkt stehen, weil normalerweise stellen sie ja quasi die Menschen, um die sie sich kümmern, in den Mittelpunkt und sind ja quasi,
genau,
ja, treten ja eher ein bisschen zurück, auch mit ihren eigenen Leben und Bedürfnissen und dergleichen. Da ist ja schön, dass sie da dann einen Raum auf jeden Fall auch haben. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln bei dem, was du erzählt hast mit der Übung. Es erinnert mich ein bisschen an diesen, kennst du diesen Kartentrick, wo dann jemand einen Kartentrick macht und du achtest total darauf, was er macht und er fragt dann nachher, okay, was hat sich geändert und die Tischdecke und sein T-Shirt und der Hintergrund hat sich geändert. Und ganz viel ist es nicht aufgefallen. Das finde ich, daran musste ich gerade denken. Das ist ganz spannend. Und du hast jetzt ja selber auch gesagt, du bist jetzt ja seit ein paar Monaten dabei und du scheinst ja auch ganz begeistert davon zu sein. Was sind denn für dich persönlich auch so die Sachen, die dich eben am meisten begeistern? Aber vielleicht auch, was sind so die größten Herausforderungen, die du in diesem Beruf hast?
Also was mich am meisten daran begeistert, ist auf jeden Fall die Nähe zu den Menschen. Das war mir eben auch ganz wichtig nach meinem Master, weil ich gemerkt habe, das erfüllt mich total, wenn ich wirklich diesen direkten Kontakt auf einer individuellen Ebene zu den Menschen habe und zu den psychischen Themen, die diese Menschen bewegen. Also dabei die Psyche in ihren unterschiedlichen Ausprägungen nochmal kennenzulernen und nicht nur in der Theorie, in einem Buch. Also ein Teil davon ist zum Beispiel auch, was ich in den Integrationscoachings lerne. Das ist nochmal ein anderes Projekt neben Coach for Care. Da versuchen wir eben Langzeitarbeitssuchende dabei zu unterstützen, wieder einen Job zu finden. Aber das sind vor allem Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen, heißt es so schön. Also die haben psychische und körperliche Beeinträchtigungen und Psychologen führen dann eben diese Einzelcoachings durch und versuchen dann eben sowas wie den Selbstwert zu stärken oder die Resilienz, also psychische Widerstandskraft oder Achtsamkeit oder einfach Orientierung zu geben. Und das in Kombination mit den Fortbildungen, von denen ich gesprochen habe, finde ich eben total spannend, weil man wirklich so unterschiedliche Lebensgeschichten erzählt bekommt von Menschen, mit denen man sonst vielleicht nicht so Berührungspunkte hätte und wirklich dieses Psychologische da drin, die Psyche auf unterschiedlichsten Ebenen nochmal kennenlernt und durch diesen direkten Kontakt mit diesen verschiedenen Menschen ich eben auch direkt die Früchte meiner Arbeit ernten kann sozusagen. Also ich bekomme ja immer eine Art von Feedback, sei es jetzt nur nonverbal oder eben direktes Feedback, kann ich davon immer was mitnehmen und mich dann von Mal zu Mal auch da drin ja, verbessern oder mich damit weiterbringen. Also es ist alles in allem eine sehr sinnhafte Tätigkeit einfach, weil ich das Gefühl habe, ich kann Menschen in unterschiedlichen Positionen irgendwie weiterbringen, die dabei unterstützen mit den Herausforderungen, die sie so im Alltag haben und habe durch diesen Kontakt eben auch direkt Rückmeldungen.
Das ist ja ein bisschen auch so dieses Thema Selbstwirksamkeit. Also du merkst, dass du ja dann was bewirkst direkt bei den Menschen und die dann wiederum für sich selber dann ja auch ja was verbessern können. Das hast du mich gerade neugierig gemacht. Du hast gerade von dem Integrationscoaching auch gesprochen. Wie kann ich mir das so genau vorstellen? Heißt das, die Menschen kommen wirklich direkt auf euch zu oder woher kommen sie im Endeffekt? Also übers Arbeitsamt zum Beispiel dergleichen. Wie läuft das?
Genau, also das sind an sich Leute, die übers Jobcenter dazu verpflichtet werden, Maßnahmen durchzuführen. Und da gibt es einen großen Maßnahmenkatalog, aus dem sie dann selbst wählen können, je nachdem, was sie eben brauchen. Ob das jetzt eben mehr auf einer psychischen Ebene ist, wie wir es machen, oder eigentlich mehr einfach ein Jobcoaching, das sie auf Bewerbungsgespräche vorbereitet oder mit denen sie dann Stellenangebote raussuchen können. Also davon können sie dann selbst wählen und dann mit uns eben in Kontakt treten, wenn sie sagen, ja, das wäre was, sie möchten sich gerne mit Psychologen unterhalten. Und dann gibt es eben erstmal ein Beratungsgespräch, um abzuchecken, passt das so, passt das für die, passt das für uns, können wir denen dabei weiterhelfen? Und dann gibt es eben übers Jobcenter Gutscheine dafür, die die beantragen können. Und dann läuft es bei uns zum Beispiel für ein halbes Jahr, dass man sich zweimal in der Woche für 1,5 Stunden sieht. Und ja, dann, ob es dann in die Verlängerung geht oder nicht, das ist dann immer so eine Frage, je nachdem, was die Person braucht und wie es beim Jobcenter gerade aussieht, ob das bewilligt wird oder nicht. Genau.
Okay, verstehe. Ist ja auch interessant, dass das dann so ein langer Zeitraum auch wirklich ist, dass ihr dann wirklich euch so oft auch seht. Das ist dann ja auch etwas, was im Endeffekt nachhaltig sein kann, dann auch dadurch, dass ihr das so oft eben macht und nicht nur einmalig. Und wenn jetzt zum Beispiel auch Menschen zuhören, die sich denken, okay, das ist total interessant, was Dana da macht, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ich kann auch gut mit Menschen und würde gerne in dem Bereich arbeiten. Was würdest du denn sagen, bräuchten denn Berufseinsteigerinnen gerade in deinem Bereich eben auch für Fähigkeiten und Eigenschaften?
Also ganz vorne dabei ist natürlich das Interesse für die Psyche des Menschen und dass man hier Wissen mitbringt und dann Zusammenhänge und Muster erkennen kann. Also auch ein gewisses analytisches Denken. Natürlich die wissenschaftlich fundierten Kenntnisse auch, gerade in dem Bereich, wenn man mit Menschen eng zusammenarbeitet. Man spricht da gerne von den eigenen Senftöpfen, die man sozusagen geschlossen halten sollte. Also wir alle bringen irgendwie unsere eigenen Erfahrungen, Vorurteile, Werte, Hypothesen, was auch immer mit. Und dass man das mit den Menschen nicht vermischt und das getrennt hält sozusagen, um wirklich ganz auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen zu können und da selbstreflektiert zu sein. Und das hatten wir auch vorhin schon angesprochen, dass es gerade in dem Beruf, wenn man viel mit den Belastungen von Menschen ja zu tun hat, da eine gewisse Balance zwischen Einfühlvermögen und aber auch Distanz ganz gut ist. Also das nennt sich zum Beispiel auch Detached Concern, also die Balance zwischen empathischer Anteilnahme und Distanzierung eben, damit man mit den Herausforderungen, die einem da so erzählt werden, zwar ja diese empathische Anteilnahme hat, aber nicht immer alles mit nach Hause nimmt und sich da auch ausreichend um sich selbst oder seine eigene Selbstfürsorge kümmern kann. Ja, und sowas wie Kreativität, Flexibilität und so, das ist natürlich auch immer von Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe da auch immer größten Respekt, gerade vor den Menschen, die das auch in dem Bereich machen und dann eben auch das, was du gerade meintest, dieses, dass man das hinbekommt, okay, man nimmt das jetzt nicht mit nach Hause und eben für sich selber ja nicht zu nah auch an sich ranzulassen, aber gleichzeitig auch irgendwo mitzufühlen mit den Menschen. Das finde ich auch, ja, so einen großen Spagat, wo ich echt Respekt vor habe. Und was mich auch interessieren würde, du bist jetzt ja auch schon eine Weile beruflich unterwegs und hast ja auch viel neben dem Studium und alles gemacht. Und wenn du jetzt mal so zurückdenkst an deine verschiedenen Station, die du eben gemacht hast. Was würdest du sagen, wie gehst du selbst denn so mit Rückschlägen im Beruf um? Und was war vielleicht auch so dein größtes Learning, was du so aus der Vergangenheit mitgenommen hast?
Also so wirklich größere Rückschläge hatte ich bisher, glaube ich, noch nicht so sehr erlebt, weil ich versuche zumindest sehr resilient eben zu sein, also das Beste irgendwie auch aus den Steinen, die einem vielleicht mal in den Weg gelegt werden, zu machen. Und das zu nutzen, um mich stetig selbst besser kennenzulernen. Also das war, glaube ich, auch in den letzten Jahren, gerade wenn man sich ausprobiert und berufliche Erfahrungen macht und dann merkt, okay, damit fühle ich mich wohl, damit fühle ich mich nicht so wohl. Wirklich zu gucken, was brauche ich da und zu unterscheiden, das war für mich, glaube ich, so ein Learning aus den letzten Jahren. Was sind die Dinge, die eigentlich von außen kommen? Also Dinge, die die Eltern sagen, Dinge, die vielleicht auf Plattformen wie LinkedIn, Instagram und so weiter auftauchen. Bezeichnungen, Titel, die ja manchmal mehr Schein als Sein sind und einen eher locken sollen. Und was sind die Dinge, wo, ja, ich sage jetzt mal, mein Inneres sozusagen wirklich zu mir spricht und meine eigenen Gefühle da motiviert sind und ich da hinspüren kann, wo meine Bedürfnisse eben ausreichend erfüllt werden und zu merken, dass selbst wenn man an der einen oder anderen Stelle an Schrauben dreht und es einen aber nicht wirklich erfüllt oder die Art und Weise des Arbeitens einen nicht so richtig erfüllt, dass man dann sich weiter umsieht und wieder Neues ausprobiert.
Ja, das stimmt natürlich. Und heute ist ja auch nichts mehr in Stein gemeißelt. Also wenn du dann nach einer Weile sagst, okay, es war eine gute Erfahrung, aber jetzt geht's eben auch weiter, dann kann man das heutzutage ja auch sehr leicht machen. Und wenn wir gerade auch darüber reden, über deine verschiedenen Erfahrungen, die du gemacht hast im Beruf, ich habe gesehen, dass du gerade auch eine Ausbildung zur Mediatorin und zur Coachin auch machst. Wie ist sowas eigentlich aufgebaut? Wie kann ich mir das so genau vorstellen? Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
Meinst du jetzt die Ausbildung oder dann die berufliche Tätigkeit?
Die Ausbildung.
Also ich mache das jetzt zusammen mit dem Europäischen Hochschulverbund und da baut es eben direkt aufeinander auf. Zuerst die Mediation, dann das Coaching. Das gibt es aber natürlich auch getrennt. So Coaching-Ausbildungen gibt es ja auch super, super viele. Dadurch, dass ich mich aber eben auch konkret für die Mediation so interessiert habe, war das für mich dann gut, das so aufeinander aufbauen zu können. Denn die sagen, man braucht auch fürs Coaching erstmal diese mediative Kommunikation, die einem eben in der Mediationsausbildung schon nahegelegt wird. Und in dem Fall sind es jetzt bei der Mediation 7 Module. Wir treffen uns alle paar Wochen für ein Wochenende. Das ist dann der komplette Samstag-Sonntag, wo wir als total gemischte Gruppe von jung bis alt mit den unterschiedlichsten Hintergründen da eben zusammenkommen und von unterschiedlichen Referenten dann ein Thema nach dem anderen so ein bisschen abarbeiten, ganz viel in der Praxis eben auch üben, also gerade Rollenspiele, in denen wir dann Mediationen üben, Da haben wir auch eine Intervisionsgruppe. Also da sind wir jetzt zu sechs, wo wir uns auch immer wieder zwischendurch treffen und dann Rollenspiele durchspielen. Mhm. Und damit bin ich dann eben im Juni durch. Da ist die Ausbildung zu Ende. Und dann folgt im Herbst die Coaching-Ausbildung. Das sind dann auch nochmal 5 Module, ähnlich aufgebaut mit viel praktischen Inhalten. Und zum Schluss braucht man eben immer auch einen eigenen Fall, also eine eigene Mediation. Und mit einer Supervision reflektiert man das Ganze dann nochmal und dann ist man zertifizierter Mediator.
Okay, verstehe. Und so einfach gesagt bedeutet eigentlich ja, wenn du Mediatorin bist, dass du im Sinne wie eine Streitschlichterin bist quasi dann und zwischen Parteien eben verhandeln kannst. Wahrscheinlich Thema auch gewaltfreie Kommunikation und dergleichen. Mhm. Das stelle ich mir so richtig vor, oder?
Ja, genau. Gewaltfreie Kommunikation ist da ein ganz großes Thema.
Okay, das ist sehr spannend, finde ich sehr interessant. Und danke, dass du uns da einmal mitgenommen hast, wie das eben auch abläuft. Und ich hatte ja angesprochen, ich habe mir schon mal deinen Lebenslauf angeschaut. Mich würde aber auch interessieren, erzähl uns doch mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Also so ein bisschen steht es auch im Lebenslauf, dass ich 5 Schwestern habe und lange Zeit eben auch mit einer alleinerziehenden Mutter sozusagen groß geworden sind. Also so ein richtiges Frauenhaus. Und daraus hat sich eben auch ergeben, dass ich parallel zu den Projekten, die ich oder ja Werkstudentenstellen, Praktika und so weiter, die ich gemacht habe, auch viele andere Nebenjobs gemacht habe. Also sei es Babysitten oder Einkäufe mit dem Fahrrad ausfahren oder als Servicekraft und in der Küche oder als Förderkursleiterin an Gymnasien habe ich dann so Nachhilfeunterricht in Hauptfächern gegeben oder auch für Werbegigs habe ich einmal als Promoterin Schokolade in der Stadt verteilt. Und für mich war das auch aus diesem arbeits- und organisationspsychologischen Ansatz immer ganz interessant, weil ich mir dachte, so lerne ich viele Kontexte kennen, in denen Menschen arbeiten. Und fand das immer ganz spannend, da, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, so Einblicke zu bekommen, wo überall die unterschiedlichsten Leute ihrer Arbeit nachgehen.
Ich habe so bisher noch gar nicht darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber also ich habe auch schon ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht und mache auch in den Semesterferien öfter mal so kürzere Jobs. Und du hast recht, das ist ja immer ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Also nicht nur von den Menschen, sondern eben auch von der Struktur her. Da hast du recht. Da kann jeder eigentlich auch einiges lernen. Das ist ganz schöner Aspekt, wo ich echt bisher gar nicht so selber drüber nachgedacht habe. Und ich würde mit dir ja auch total gerne einmal auch über dein Studium sprechen. Ich hatte vorher ja angesprochen, du hast Arbeits- und Organisationspsychologie im Master an der Fahne studiert. Und der Master, der ist ja besonders aufgebaut, der findet ja an 3 Orten statt. Kannst du uns da kurz einmal abholen und ein bisschen erzählen, wie so der allgemeine Ablauf und eben auch Aufbau dieses Masters ist?
Genau, also das Ganze, das hat ja einen ziemlich langen Titel, nennt sich International Joint Master of Research in Work and Organizational Psychology. Mhm. Und in dem Titel stecken auch schon diese 3 wesentlichen Komponenten. Also einmal natürlich inhaltlich, wie du auch meintest, Arbeits- und Organisationspsychologie. Thematisch haben wir da Human Resources, Organisationsentwicklung, Führungsstile, Teams, Konflikte, Wohlbefinden und Gesundheit der Mitarbeitenden natürlich. Also diese ganzen Themen, die sich durch diese 2 Jahre durchziehen. Dann ist diese andere Komponente Research, also wirklich auch forschungsbasiert. Wir werden da so ein bisschen oder wurden da auf eine akademische Laufbahn eigentlich auch vorbereitet mit unterschiedlichen Softwares wie SPSS, RStudio, MPlus. Mhm. Und viele Forschungsmethoden, fortgeschrittene Forschungsmethoden, die uns da beigebracht wurden und da eben auch jede Universität so ihren eigenen Schwerpunkt gelegt hat. Und das ist eben auch diese 3. Komponente, dieses International Joint Master. Also das Ganze findet eben auf Englisch statt in den 3 verschiedenen Städten, Maastricht, Lüneburg und Valencia, die ja teilweise auch sehr unterschiedlich sind, auch so von der Kultur, von der Art und Weise, wie Lernen vermittelt wird und wie der Alltag dort so stattfindet, was eben viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit fordert. Und damit eben auch 3 verschiedene Systeme einhergehen, die man sich dann an jeder Uni wieder ein bisschen neu einarbeiten muss.
Das ist auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung, die du da gerade gemacht hast, auch gut mit der Ableitung eben aus dem englischen Titel. Und ja, ich hatte ja auch gesehen, am Anfang ist man ja in Maastricht, dann in Lüneburg und am Ende in Valencia. Du hast auch gerade schon angesprochen, dass es ja auch eine jeweils ganz andere Art zu lernen und zu lehren dort ist. Was sind denn für dich so die größten Unterschiede gewesen, die dir dort aufgefallen sind?
Also interessanterweise war in Valencia, wo man jetzt eigentlich denken würde, dass die ein bisschen entspannter sind, was den Umfang des Lernens angeht, als vielleicht in Maastricht oder in Lüneburg, war es eine sehr schulische Vorgehensweise und auch ein sehr strammes Pensum. Das heißt, wir hatten Anwesenheitspflicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, mehrmals in der Woche auf jeden Fall und saßen dann wie eine Schulklasse eben in einem Raum und hatten dann immer den Professor, der uns vorne was gelehrt hat. Das war zum Beispiel in Maastricht ganz anders, da hatten wir kleine Arbeitsgruppen und haben die auch eher selbstständig geleitet. Das heißt, wir sind immer nach Hause gegangen, um Literatur zu lesen und haben die dann wieder mit in unsere Arbeitsgruppe gebracht, um die zu besprechen. Und dann gab es eben auch immer eine Person, die diese Arbeitsgruppe geleitet hat und Fragen gestellt hat. Und der Professor war eigentlich eher jemand, der das Ganze begleitet hat und im Hintergrund geguckt hat, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Mhm. Und an der Leuphana war es dann eher leider ja online wegen Corona, aber so dieses klassischere Vorlesungen, viele Leute, die zuhören.
Ich verstehe. Interessant. Also ich muss sagen, ich hätte auch so klischeehaft gedacht, so in Spanien ist es eben dann nochmal so entspannter. Aber interessant, dass du das eben da auch dann ganz anders wahrgenommen hast. Und was mich dann auch interessieren würde, sind natürlich auch die Inhalte an sich. Jetzt haben wir über das Wie gesprochen. Würde mich interessieren, also was waren denn so die größten Themenblöcke und Sachen, die ihr eben auch dort bearbeitet habt? Und ja, wie kann ich mir generell so das vorstellen, was ihr dort mitgenommen habt?
Also in Valencia war ganz klar eben dieser Schwerpunkt auf Interventionen. Da haben wir von Kurs zu Kurs sehr viel darüber gelernt, wie eben Interventionen in Unternehmen eingeführt, evaluiert, eingesetzt werden können und das eben mit und die Forschung, die das sozusagen dabei begleitet, um zu gucken, sowas wie Vorher-Nachher-Tests, ob diese Interventionen dann auch wirklich zu dem geführt haben, was man erreichen wollte. In Lüneburg hatten wir zum Beispiel auch ein Research-Project, das ganz cool war. Da waren wir auch in Kleingruppen aufgeteilt und haben dann eben über den Zeitraum des Semesters uns ein Projekt überlegt, eine Forschungsfrage und dazu dann Daten gesammelt und ein Paper geschrieben. Und in Maastricht hatten wir vor allem Themen, die sich generell auf die Arbeits- und Organisationspsychologie beziehen, also sowas wie eben HR-Management oder auch sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie ist es, ein Arbeits- und Organisationspsychologe zu sein. Da konnten wir zum Beispiel jemanden interviewen, der bereits in dem Feld arbeitet. Auch das Thema Organization and Cognition, also was passiert zum Beispiel auch im Kopf in der Arbeitswelt.
Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick und auch eben für die Unterscheidung, was ihr dann noch an welchen Ort gemacht habt. Und damals, als du dich dann entschieden hast, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt noch einen Master machen. Wieso hast du dich damals gerade für diesen Master und eben auch für diese Kombination entschieden? Also du wusstest ja von Anfang an dann auch, du würdest eben ins Ausland gehen. Das ist ja auch nochmal eine große zusätzliche Entscheidung.
Ja, also für mich waren es eben auch diese drei eben genannten Punkte. Denn zum einen wollte ich wirklich gerne nochmal ins Ausland. Corona hat mir auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, als ich eigentlich zwischen Bachelor und Master eine Auslandsreise machen wollte und das dann nicht geklappt hat. Deswegen hat mir das dann ganz gut gepasst, nochmal so ein bisschen ins Ausland zu können, aber trotzdem die Basis in Hamburg sozusagen nutzen zu können, dadurch, dass ich mich jetzt hier so ein bisschen schon niedergelassen hatte. Zum anderen natürlich das Thema Arbeits- und Organisationspsychologie, aber eben auch dieser Forschungsaspekt, weil ich schon auch überlegt hatte, ob ich nicht eine Promotion machen möchte und der Master ein ganz guter Schnupperkurs ist sozusagen, da auch festzustellen, ob man sich eine akademische Laufbahn generell vorstellen kann oder eben auch eine Promotion. Also ganz viele von meinen ehemaligen Kommilitonen haben sich eben auch dafür entschieden, dann eine Promotion zu machen. Für mich ist das auch nach wie vor nicht aus der Welt. Ich kann mir das vorstellen, aber bei mir war jetzt erstmal der Schwerpunkt nach dem Studium, wirklich in die Praxis zu gehen, in die Arbeitswelt, in direkten Kontakt mit den Menschen zu haben. Und wenn sich da heraus dann ein spannendes Thema ergibt, dann kann ich mir auch eine Promotion noch vorstellen. Aber das gibt eben einen ganz gute Einblicke der Master in diese Forschungswelt.
Okay, das heißt, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren uns irgendwie sehen, könnte es sein, dass du in deiner Doktorarbeit dann sitzt noch.
Vielleicht.
Das ist auf jeden Fall ganz spannend, auch wie du gerade meintest, auch, dass es wirklich so einen Fokus auf die Forschung hat und dann dich auch gut eben auf ein mögliches Promotionsstudium eben vorbereitet. Und für dich persönlich jetzt, wenn du so zurückdenkst an den Master bei dir jetzt auch noch nicht so lange her, was würdest du denn sagen, hast du gerade mitgenommen, was dir jetzt auch wirklich in deinem Berufsleben weiterhilft?
Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall diese Anpassungsfähigkeit, gerade durch den Master mit den vielen Ortswechseln und dieses Einstellen auf neue Systeme und da flexibel drauf reagieren und unterschiedliche Systeme auch kennenlernen, dass ich dadurch gelernt habe, damit umzugehen und auch die Benefits der Anpassungsfähigkeit eben ganz gut auch jetzt im Arbeitsalltag nutzen kann.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das sind ja oft auch so, gerade auch so Soft Skills, die du dann zusätzlich eben noch mitnimmst zu den allgemeinen Wissen, das du dann eben in den Vorlesungen oder Seminaren vermittelt bekommst. Und wenn du jetzt so daran zurückdenkst, du hast ja damals auch viel Zeit im Ausland verbracht. Wie sah das denn eigentlich aus mit dort Wohnen und eben ja das Leben dort vor Ort? Also wie war das so? Habt ihr dann quasi euch selber immer was gesucht? Wie bist du damit umgegangen?
Genau, also bei uns war das auf jeden Fall so, dass wir uns das alles selbstständig suchen mussten. Das heißt, selber gucken, wo man unterkommt, wie man dorthin kommt, alles, was sonst noch so dazugehört. In Maastricht war das auch gleich mal eine ziemliche Herausforderung. In den Niederlanden ist auch der Wohnungsmarkt, würde ich sagen, noch schlimmer als in Deutschland, gerade auch für Studenten. Und da habe ich mich dann mit einem, der mit mir zusammen studiert, der kam aus Indien und war dann das erste Mal in Europa und wir haben uns dann zusammengetan und eine Wohnung gesucht, so als kleine WG sozusagen. Und so hat sich das dann auch fortgesetzt. In Lüneburg war das für viele dann einfacher, weil sie dann ein Studentenwohnheim, ganz gut ein Zimmer zur Untermiete bekommen konnten. Und in Valencia haben wir dann auch uns in WGs zusammengetan. Da kannten wir uns dann ja auch alle schon ganz gut und dann konnte man sich da ganz gut absprechen.
Das stimmt natürlich. Dann hattet ihr ja eben auch zwei Semester schon zusammen. Und dann ist natürlich auch immer ein großer Faktor, gerade in dem Bereich, auch die Finanzierung. Du selber, du hattest ja ein DAAD-Stipendium und das auch 2 Jahre lang. An wen richtet sich das eigentlich? Und kannst du uns da ein bisschen sowas erzählen? Wie kann man sich dafür bewerben? Wie läuft das so ab?
Also tatsächlich wurden wir deutsche Studenten dazu eingeladen, bevor der Master losging, sich bei diesem DAAD-Studium zu bewerben. Und dann, so wie sonst auch bei Bewerbungen, ging es halt um ein Motivationsschreiben und Zeugnisse und diese ganzen Sachen. Und dann haben auch einige von uns dieses Stipendium bekommen. Es gab aber dann natürlich auch die Nicht-Deutschen. Da gab es dann auch von Maastricht aus zum Beispiel nochmal andere Dinge, auf die man sich bewerben konnte. Also die Unis haben sich schon bemüht, uns da auch finanziell zu unterstützen mit unterschiedlichen Angeboten, je nachdem eben, was für eine Nationalität man auch hat. So konnten einige über ein Stipendium oder irgend so ein Erasmus-Geld oder sowas unterstützt werden.
Ja, das ist ja gerade auch immer eine große Hilfe, gerade so als Studi auch. Aber ja, cool, wenn du gerade auch sagst, ihr wurdet eben auch dazu angehalten, euch dafür zu bewerben. Genau, und du hast uns jetzt ja einen großen Rundumschlag gegeben. Du hast einmal erzählt, wie ist es an den verschiedenen Standorten? Was habt ihr eben auch gelernt? Und was waren auch die Herausforderungen und die Benefits? Was würdest du denn so insgesamt sagen? Wem würdest du dieses Studium empfehlen, aber wem vielleicht eben auch nicht?
Ja, also generell natürlich die Personen, die sich für Arbeits- und Organisationspsychologie interessieren, aber eben auch diesen Forschungsaspekt gerne mögen. Also dieses forschungsbasierte Arbeiten, mit Softwares arbeiten und sich durch Statistiken wursteln. Das heißt, wenn Personen mit Statistik nicht so viel anfangen können oder sich da schon im Bachelor vielleicht ziemlich durchgequält haben, dann könnte das auch im Master eine ziemliche Herausforderung sein. Die andere Komponente ist eben auch, dass das Ganze auf Englisch stattfindet und in einem internationalen Setting. Das heißt, da sollte man sich eben auch sicher genug fühlen. Und generell die Personen, die Lust haben, innerhalb von 2 Jahren an mindestens 3 verschiedenen Orten zu wohnen und sich darauf einzulassen und die Lust haben, ihre Komfortzone da auch zu erweitern. Das heißt, Personen, die Veränderungen eher belasten und anstrengen, für die ist das dann auch nicht unbedingt was.
Das ist auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Ich finde das immer auch ganz wichtig, also die richtige Wahl eben auch für sich selber zu treffen und sich damit wohlzufühlen. Das ist ja nicht für jeden etwas, aber das klingt auf jeden Fall, ja, hast du gut zusammengefasst, finde ich. Und jetzt so ganz zusammenfassend würde mich interessieren, wir haben jetzt ja gerade über dein Studium gesprochen, eben über deine Arbeit und was du auch nebenher gemacht hast. Und so zusammenfassend, was waren für dich so die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem Weg, die auch nicht hätten fehlen dürfen, um da eben hinzukommen, wo du heute bist?
Also auf der einen Seite würde ich auf jeden Fall sagen, die vielen extracurricularen Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Also das Ganze hat schon angefangen in meiner Schulzeit, eigentlich ganz ähnlich zu dem, was ich jetzt heute mache, habe ich letztens festgestellt. Da habe ich nämlich eine Ausbildung zur Peer-Mediatorin und Peer-Multiplikatorin gemacht und da Workshops für gleichaltrige und jüngere Schüler und Schülerinnen gehalten, zu zum Beispiel Klassenklima oder Suchtprävention. Und auch während meines Bachelors konnte ich dann an anderen Programmen teilnehmen, wie zum Beispiel ein Personal Leadership Training, wo wir uns sehr viel mit uns selbst eigentlich beschäftigt haben und unseren eigenen Werten und Zielen. Und ich durch diese Tätigkeiten ganz gut herausfinden konnte, wofür brenne ich, wo gehe ich irgendwie auf, wo spreche ich gerne drüber und was ist vielleicht doch nicht so meins. Und das dann natürlich in Praktikum oder Werkstudentenstelle nochmal vertiefen konnte in dem speziellen Tätigkeitsbereich. Also da einfach mich ausprobieren konnte, um meine Nische zu finden sozusagen.
Ja, das ist wunderschön, wie du es gerade gesagt hast, so deine persönliche Nische zu finden. Und ja, also praktische Erfahrungen sind ja auch wirklich Gold wert. Und dann siehst du ja auch erstmal, okay, wie ist die Theorie wirklich angewendet und gefällt mir das eben auch so? Und so ganz abschließend, jetzt hören ja eben auch Absolventinnen zu, die jetzt selber vor dem Berufseinstieg stehen. Und was würdest du denn gerade den Menschen gerne mit auf den Weg geben? Oder was hast du vielleicht selber auch gewünscht, dass du es damals mit auf den Weg bekommen hättest?
Also was mir total geholfen hat, war während gerade des letzten Jahres im Master mir die Zeit zu nehmen und zu gucken, welche Optionen gibt es überhaupt. Also ich habe mir zum Beispiel schon die typischen Plattformen, auf denen man Jobs suchen kann, runtergeladen und immer mal wieder, ohne jetzt direkt zu suchen, geguckt, was gibt es eigentlich alles so an Angeboten. Oder mir zum Beispiel auch von Personen, die an einer spannenden Stelle waren, ihre Lebensläufe angeguckt und geguckt, was hatten die so für Stationen davor, um einfach so ein bisschen inspiriert zu werden, was es für Möglichkeiten gibt. Und wie ich auch vorher schon angesprochen hatte, dabei einfach immer wieder in sich selbst reinzuhorchen und zu reflektieren, was einem dabei wichtig ist und seinen eigenen Weg dabei zu gehen. Und selbst wenn es manchmal sich vielleicht wie ein Schritt nach hinten oder zur Seite anfühlt, dass man einfach weiß, hey, man kann sich immer wieder neu orientieren. Und selbst wenn man mal das Gefühl hat, man hat die Orientierung verloren, dann sucht man sich professionelle Unterstützung. Aber letztendlich geht es einfach darum, Dinge auszuprobieren, um so zu gucken, wo es einem selbst gut geht.
Da hast du auf jeden Fall recht. Das finde ich auch bei unserem Logo eigentlich immer so schön. Wir haben ja auch so ein Logo, bei dem man quasi nicht so einen Pfeil nach oben hat, sondern mit so einer Schleife eben, das im Endeffekt auch sagt, ja, man kann eben auch mal auf Abwägen dahin kommen, wo man am Ende hinkommen will. Das heißt, vielen lieben Dank auf jeden Fall für diesen Einblick, den du uns gegeben hast. Und vielen Dank, liebe Johanna, dass du heute hier warst und für das ganz tolle Gespräch. Und es hat ganz großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.